Ja, so wie zum Beispiel die Tilly Egger und ich mit der Gesellschaft älter geworden sind, gibt es auch einige, die ohne die Gesellschaft älter werden. Also aktives Altern ist ein Thema, das uns mehr oder weniger alle betrifft. Es gab ja sehr lange diese Anti-Aging-Welle, ne? Also gegen das Altern. Ne? Konsequenterweise hätten wir uns da alle rechtzeitig umbringen müssen, dann hätten wir das vermieden. Und das Anti-Aging ist jetzt erfreulicherweise durch aktives Altern ersetzt worden. Wir begrüßen Herrn Professor Franz Kolland, stellvertretender Vorstand des Instituts für Soziologie an der Universität Wien und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Bitte um Ihren Vortrag.
Danke vielmals. Es ist ja heute nicht das erste Mal, dass ich im Windschatten von Frau Kast auftrete. Es ist nicht immer ganz leicht, muss ich sagen. Aber es ist immer ein Vergnügen. Ich möchte zumindest zwei Dinge von ihr noch aufgreifen, zwei, die mir sehr gut gefallen und die ich für das Alter gut brauchen kann. Der erste Punkt ist der Mut. Also ich glaube, dass wir uns einmal mit dem Altersmut beschäftigen müssten, weil es ist in der Tat eine für hochaltrige Menschen immer eine Herausforderung und verlangt jeden Tag Mut. Gehen Sie einmal auf die Straße über eine vierspurige, die Sie überqueren müssen, das verlangt sehr viel Mut. Also das würde ich als eine Auseinandersetzung für sehr wichtig finden, dass wir uns mal mit dem Altersmut beschäftigen. Und das Zweite hat mir noch besser gefallen, das Akzeptieren. Da habe ich auch so mein Leid. Also das ist ja noch eine Zeit, bis ich dieses Akzeptieren gelernt habe. Vielleicht lerne ich es, wenn ich Sie noch öfter sehe. Ein Beispiel, das ich hier anführen möchte, ich kann seit 30 Jahren, mit dem hadere ich seit 30 Jahren in der Altenarbeit, ich kann das Basteln nicht leiden. Wo immer ich hinkomme, ich hasse das Basteln noch immer. Und ich hasse noch immer das Zuhäkeln und Zustricken der Wohnung. Wenn PCs zugehäkelt werden, da habe ich sozusagen meine Probleme damit, einer doch vielleicht nicht ganz aufgeschlossenen Form. Es ist auch eine Form der Kompetenz. Es ist auch eine Form des Umgangs, des Integrierens von Dingen, die mir vielleicht nicht ganz so passen. Aber vielleicht lerne ich das auch noch, dass ich sage, na, vielleicht ist dieses Zubasteln des Alterns auch etwas, was vielleicht etwas ist, wo wir davon etwas haben oder lernen können. Also, ich möchte Sie jetzt in eine andere Welt entführen. Vielleicht noch ein Vorspruch. Ich hätte gerne den Satz gesagt, ich verstehe nichts von Psychoonkologie. Ich traue mir solche Sachen nicht mehr zu sagen. Ich habe vor 2 Jahren einen Arbeitskreis zur Opioid-Erhaltungstherapie übernommen und habe dann gesagt, ich verstehe von Drogen nichts, na, wer wir nicht braucht. Also, dass ich also so einen Satz gesagt habe, man muss aufpassen zu sagen, ich verstehe nichts. Also, das ist auch immer so das bewusste Understatement. Ich möchte Sie jetzt in der nächsten halben Stunde in eine sozusagen ganz anders im Vortragsstil, ganz anders im Zugang. Es wird auch nichts zum Mitschreiben sein, sondern es wird eher ein Versuch sein, Sie ein bisschen in ein anderes Bild des Alterns einzuführen. Ich werde zuerst etwas über Demografie sagen, werde dann etwas über die Bilder des Alterns sagen und in einem dritten Punkt dann mich mit dem Titel dieses Vortrags, nämlich mit dem aktiven Altern, auseinandersetzen. Beginnen wir mit der Demografie. Die erste Frage, wann ist jemand alt, das bin ich auch gestern am Abendtisch sofort gefragt. Das ist immer diese saublöde Frage, die an mich gerichtet wird. Na, was verstehen Sie denn unter Alter? Also, damit Sie das mich nicht dann fragen müssen, gleich am Anfang. Also, der erste Punkt wäre, man könnte sagen, wenn Sie die durchschnittliche Lebenserwartung erreicht haben, dann haben, also der Lebenserwartung bei Geburt, sind Sie alt. Zweite Möglichkeit ist soziologisch schon sinnvoller, wenn Sie pensioniert sind, weil da sind Sie offensichtlich ins Altenteil geschickt. Dritte Möglichkeit, das Bundesseniorengesetz sagt, Sie sind als Frau mit 55 und als Mann mit 60 alt. Also da sind Sie noch lang weg davon, aber es könnte schon sein, dass Sie dorthin kommen. Vierte Möglichkeit, die Seniorenkarte der ÖBB, sind Sie mit 61. Was glauben Sie, wie ich damit hadere? Ich bin nämlich 60 und jedes Jahr, wenn ich jetzt älter wäre, ist die Seniorenkarte wieder ein Jahr älter. Weil nächstes Jahr ist es nämlich 62, dann ist es 63. es wird mir nicht erwischen. Gott sei Dank, kann ich nur sagen, weil dort will ich ja gar nicht hin. Aber am Arbeitsmarkt sind sie noch viel früher alt. Am Arbeitsmarkt sind sie heute mit 40 alt. Da ist die Problematik ganz eine andere. Sie sind sehr lange Zeit zu jung und sehr schnell zu alt. Also schauen Sie darauf, das Altersfenster ist nur etwa 15 Jahre offen, wo niemand mit Ihnen über das Alter redet, wenn Sie sich bewerben. Aber vorher nicht, nachher nicht. Und die letzte Möglichkeit, und darüber denken wir normalerweise nach, wenn wir über das Alter denken, und das ist die problematische Sicht, die möchte ich auch aufheben, ist die, wenn Sie bei Hussel den Seniorenteller kaufen. Nämlich, was insinuiert der Seniorenteller? Sie können nicht mehr beißen, hören tut's auch nichts und sehen tut's auch nichts. Also das ist sozusagen das eigentliche Alter, nicht? Das wäre ja sehr schön mit dem Begriff der Frailty bzw. Gebrechlichkeit umschrieben haben, nicht? Also, aber Sie sehen schon an diesem Bild, also das Alter, ich werde Ihnen keine Antwort darauf geben können, es ist je nachdem, wo wir hinschauen. Also, geht darüber hinweg und sagt, die Lebenserwartung bei Geburt möchte ich auf eines hinweisen, Ihnen nämlich zeigen, dass diese Lebenserwartung selbst in Österreich, in so einem kleinen Land, sehr unterschiedlich ist. Sie sterben am frühesten in Wien, Sie sterben ein bisschen später in Niederösterreich und das ist günstig, wenn Sie in Vorarlberg wohnen. Also, Sie haben die Möglichkeit, nach Vorarlberg auszuwandern, da leben Sie ein bisschen länger, jetzt ist vielleicht schon ein bisschen spät, aber das könnten Sie machen. Ich werde Ihnen dann noch eine andere Möglichkeit zeigen, was Sie auch noch tun könnten. Demografisch gesehen, vielleicht hier noch ein Punkt, auch sehr umstritten, das habe ich von François Höpflinger, einem Schweizer Kollegen, der dann sagt, wann beginnt die Hochaltrigkeit? Sie ist dann gegeben, wenn mehr als die Hälfte eines Jahrgangs gestorben ist. Das heißt, wenn Sie diese durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt überschreiten, sehr problematisch. Aber Sie sehen, entwickelt sich sehr schön diese Lebenserwartung. Wenn man sie noch etwas weiter fortführt, James Fobel sagt, wir werden am Ende dieses Jahrhunderts eine durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt von 109 Jahren erreicht haben. Also wir wachsen hier in eine Gesellschaft hinein, die wir als eine alternde oder als eine Gesellschaft der Langlebigkeit bezeichnen können. Und was wir in dieser Langlebigkeit sehen, ist zunächst einmal der Effekt, weil wir heute schon Geschlecht angesprochen haben, je älter sie werden, desto weniger sind es die Männer. Also die Männer, wenn sie hier überleben, die paar, die da sind, dann haben sie noch mehr eine, sozusagen eine Auswahl. Also sie sind hier bei den über 90-Jährigen in einer Gesellschaft von 1:4. Aber warten Sie ab, wenn Sie noch älter werden. Wir in der Gerontologie beschäftigen uns ja nicht mehr nur mit den 90-Jährigen, sondern unsere Zielgruppe, weil die Menschen so alt werden, sind auch nicht mehr die 100-Jährigen, sondern sind die Supercentenarians, nämlich die 110-Plus-Jährigen. Und wenn Sie sich die anschauen, dann haben Sie 2 Männer und 63 Frauen. Also da können Sie dann auswählen. Also schauen Sie dazu, wenn Sie da dieses Alter erreichen, da haben Sie dann eine ordentliche Relation, nicht? Als solches. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das da oben, Sie sehen das ganz hinten vielleicht nicht so gut, tut mir leid, also wir haben hier von der Auflösung, also Sie sehen, bis 113 haben wir noch einige, 115 schon sehr wenige und die Frau Calment war eine Ausnahme. Also wir erreichen nach wie vor keine Altersstufen über 115, das war eine besondere Erscheinung, die wir haben, aber in dieser Altersgruppe 110 bis 113 fangen wir uns schon zum Drängen an, führt dazu, dass Linz zum Beispiel einen eigenen Geschenkskorb beauftragt hat, der sich nur damit beschäftigt, über 90-Jährige Geschenkskörbe zu geben. Nicht? Die Frage ist, warum leben Frauen so lang? Ich habe 2 Bilder mit. Also wenn sie in städtischen Räumen leben, ist das kein günstiger Stil für die Männer. Jetzt könnte man sagen, es leben ja nicht alle Menschen am Land, es leben ja in der Stadt, manche leben ja auch am Land, das ist auch nicht günstig, also da könnten sie dann auch nicht so lange leben. Und es gibt die dritte Möglichkeit, also die andere Möglichkeit, Sie gehen nach Vorarlberg oder Sie gehen ins Kloster. Da haben Männer auch noch gewisse Möglichkeiten. Sie leben um etwa 4 Jahre länger und vor allem jene Männer, die weniger Schulbildung haben. Das ist das Kloster besonders begünstigend. Also wenn Sie schon eine hohe Schulbildung haben, ist das Kloster nicht so günstig für die Männer. Für Frauen ist es überhaupt nicht so besonders, aber es hat auch einen gewissen Wert, weil es bringt Ihnen Schutz. Ob die jetzt älter werden, weiß ich nicht. Also jedenfalls haben wir diese Situation. Nicht? Also ich bleibe dieser Geschlechterstereotypie, aber möchte Sie, ich hoffe, Sie verzeihen Sie mir auch als solches, nicht? Dass ich, also ich weiß schon, dass ich hier Stereotype als solches bediene, aber Sie sozusagen, Sie sind auch dazu gedacht, sich damit auseinanderzusetzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Frage ist Babyboomer. Das ist die Herausforderung, mit der wir uns momentan beschäftigen, auch in der Altersforschung. Nämlich diese Frage der Babyboomer in Österreich 1952 bis 1972 geboren. Sollten Sie dazugehören, haben Sie ein Problem, und zwar ein gewaltiges. Warum haben Sie dieses Problem? Sie werden zu den Aging-Boomern, Sie wandern da als Bauch nach oben und hinter Ihnen ist niemand. Das ist das Problem. Sollten Sie ein Postboomer sein, zwischen 73 und 93 geboren, haben Sie auch ein Problem. Weil Sie haben sozusagen hier gewisse Sorge zu leisten. Also ich möchte nur gleich sagen, das möchte aber das Gleiche in der Folge aufheben. Also wir haben diese Babyboomer, 2,5 Millionen Menschen. Ich habe hier, das sind jetzt Zahlen, die, da habe ich da 61 bis 64 sind die geburtenstärksten Jahrgänge. Der geburtenstärkste Jahrgang in Österreich war 1963. Sollten Sie dazugehören, müssen Sie gut aufpassen, dass da hinter Ihnen jemand ist. Wer sind nun diese Babyboomer? Sie sind egoistischer, fordernder, selbstverwirklichend. Was haben Sie auch? Eine Mentalität des für immer Jungbleibens. Sie wollen nicht so altern wie Ihre Eltern. Und was tun Sie dazu? Naja, Sie sehen Ihre Eltern, wie die graue Haare bekommen. Sie wollen nicht altern. Was tun Sie? Sie sind die stärksten Konsumentinnen von Haare färben und von Botox. Also Sie sind, je älter man wird, man schaut so in die Runde, wie schauen denn die Haare aus, da weiß ich schon, wo ich bin. Also da sozusagen sehe ich mich schon sozusagen auch einem Klientel gegenüber. Also das sind die Babyboomer, nicht? So ein bisschen schaut es nicht so gut aus, so schaut die Pre-Boomer aus, nicht? Also doch mit einer gewissen Differenzierung in der Haltung. Also wir wissen ja, dass wir in den USA sozusagen die Adipositas, dass bestimmte Erkrankungen hier im Zunehmen sind, also dass wir durchaus auf eine Problemsituation hinkommen. Also, die Lebenssituation der Babyboomer, was tun Sie sozusagen in Ihrer Stresssituation zur Stressreduktion? Der wichtige Punkt ist, dass Babyboomer im Unterschied zur Vorgängergeneration nicht mehr selbstverständlich Hilfe gibt, sondern sehr viel stärker verhandeln möchte. Also wenn ich etwas tue, ich tue das, aber ich möchte gefragt werden, ich möchte sozusagen hier in einen Austausch treten. Das ist eine andere Möglichkeit, wie Babyboomer auch Probleme lösen, nicht? Also so kann man auch noch sozusagen diese Dinge lösen. So, wir kommen zu den Altersbildern. Also wir haben in der römischen Antike, ich rate jeder von Ihnen, lesen Sie den Cato Major. Das ist sozusagen das erste Büchlein, 3,60 Euro, wo Sie ein verändertes, ein anderes Bild des Alters, das war natürlich ein Oberschichtler, der hat sich das leisten können, aber immerhin, Sie haben dort einmal eine Perspektive, wie Alter anders sein könnte, als nur pflegebedürftig oder nur abhängig. Wir sehen das Alter lange Zeit bis in das 20. Jahrhundert hinein als eine Lebenstreppe des Aufstiegs und Abstiegs. Sie haben hier 50, mit 50 haben Sie den Höhepunkt und dann haben Sie den Abstieg. Wir sehen heute ein anderes Bild. Wir haben hier eine Untersuchung der amerikanischen Akademie der Wissenschaften, die zeigt uns, dass das Wohlbefinden in der Gruppe ab 46 wird besser und nicht schlechter. Das sind Gott sei Dank die Kinder aus dem Haus. Sie müssen sich nicht mehr mit denen herumschlagen. Also es wird besser. Es wird besser. Sie werden sehen, so wie Sie da sitzen, sind ja alle noch jung. Das wird besser werden. Nehmen Sie das mit. Das ist nicht in der, Sie sind nicht am Höhepunkt mit 50 und dann geht's bergab. So wie ich da stehe, wissen Sie, wie das angenehm ist? Nicht mehr diese Mathematik-Schularbeit und diese Dinge. Boah, ist das fein. Ich kann da stehen, es ruft mich keiner an. Herrlich. Also, ich bin begeistert. Da stehe ich beim Vortrag früher und da schon wieder wird da Leute zu meinem Hosentasch, oh, die Schularbeit und denke mir, Gott sei Dank habe ich hinter mir. Wenn wir uns das Bild anschauen, ich fühle mich jünger als ich bin, wir sehen die überwiegende Zahl der Menschen in allen Altersgruppen fühlt sich jünger. Sie sehen 50 bis 59, 60 bis 90, bei 70 bis 90, das ist ein bisschen schlechter, dann sterben diese Mieselsüchtigen und dann wird es wieder besser. Also am Ende haben wir dann doch in den höheren Altersgruppen wieder eine bessere Situation. Was wir in der Gesellschaft haben und wo ich möchte, dass sie anders hinausgehen. Wir haben sehr stark defizitäre Bilder. Zu diesen Bildern gehört, dass wir die Menschen auf Bänken verorten. Also wir haben das Bild des alten Menschen, der auf einer Parkbank ist, der Gehstock. Sie werden sehen, im Juli haben wir die nächste Pensionsdiskussion oder die nächste Pflegediskussion, da werden Sie irgend so ein Bild haben. Zeige Ihnen, Parkbankaltern habe ich das definiert. Das schaut so aus. Die schauen immer irgendwo hin. Nicht irgendwo schauen diese Menschen hin. Nicht? Also so irgendwie auf der Bank sitzen, das ist alles aus der, sozusagen aus dem Netz herunterkopiert. Es gibt es allerdings auch so, das sind dann Frauen. Nicht? Das ist ein bisschen besser. Und das Ganze beruht ja an sich auf einer günstigen Form der Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Nämlich im Dorf, wo die Älteren normative Kraft hatten. Da haben sie sich aufgeregt drüber, über diese Kinder, die sie gerade gemeint haben, diese Enkelkinder. Die sind irgendwie nicht ordentlich, kiffen schon wieder. So kann das ja nicht gehen. Nicht? Also, wir haben sozusagen dieses Altern sehr defizitär. Nicht? Wir haben die alten Clubs, also wo das Schnitzel aufgetischt wird und gebastelt wird. Also das ist so. Das ist nicht mehr angemessen. Ich habe Ihnen die zwei Promi-Frauen hier mitgebracht, nämlich Dürers Mutter mit 63 und Christine Kaufmann auch mit 63. Sie sehen hier schon gewisse Unterschiede, die wir in den letzten 500 Jahren als solches in den Gesichtern sehen. Und sie behauptet ja, dass sie nichts tut. Das kann man glauben. Schauen Sie sich die Besenschau an, wie sie die hergerichtet hat. Also da glaubt man ja wirklich, die hat ja früher fesch ausgeschaut. Also das, was war denn das? Nehmen Sie mit, vielleicht das ist mein einziger psychologischer Anteil in meinem Vortrag heute, das Konzept der Gerontophobie. Das ist etwas, was wir tatsächlich haben. Wir haben das auch sehr stark unter den Professionellen. Es fühlen sich Pflegepersonen, es fühlen sich Ärzte, die in die Geriatrie kommen, strafversetzt. Die haben sozusagen das Gefühl, sie kommen an das falsche Ende des Lebens. Sie wollen in die Chirurgie, in den Notfall oder bei den Kindern, aber keinesfalls in die Geriatrie oder in die geriatrische Pflege. Also Männer sind auch manchmal, die versuchen auch das Alter zu beeinflussen, der ist ja auch gebotoxt. Aber es gibt auch noch einmal die anderen. Schauen Sie doch den Keith Richards an. Der war 2003 schier und 2013 ist er immer noch schier. Also, aber ist Ihnen aufgefallen an diesen Bildern irgendwas? Selbstverständlich, die Haare hat er sich gefärbt, nicht? Also ein bisschen was tun wir doch für unser Alter, auch wenn wir schier sind. Also, und wir haben auch noch die Rentnerschokolade anzubieten, nicht? Das wäre so, das ist die letzte Möglichkeit. Und für manche von Ihnen, die in Pflegeheime fahren oder in Seniorenzentren, da gibt es diesen Schilderwald, nicht? Also, Senior Center, don't forget. Remember to turn, nicht? Wake up! Also, da haben Sie dann überhaupt eine besonders schöne Form, wie Sie diesen Zugang haben. Vielleicht kommen wir noch dazu, ich werde Ihnen dann die Retirement sozusagen Communities in den USA noch zeigen. Aber soweit sozusagen der heitere Teil ein paar. Jetzt kommen doch ein paar Informationen. Ich kann's ja, bin ja nicht nur hier, um Sie zu unterhalten, aber wenn ich schon da bin, nicht? Also. Also zu diesem Aktivitätskonzept. Also wir haben, so wie ich einleitend auch schon zitiert worden bin, oder wie ich eingeleitet worden bin, wir haben sozusagen das Anti-Aging-Konzept ja weiterhin. Aber dem sozusagen zur Seite gestellt wird das Konzept des aktiven Alterns. Das kommt eigentlich auch aus der Psychologie von Hevinghurst, 1962 erstmals in den USA entwickelt, der davon ausgeht, dass sozusagen das Alter sehr stark damit zu tun hat, was wir in der Mitte des Lebens tun. Also schieben Sie bitte das, was Sie einmal tun werden, nicht auf das Alter auf. Dort wird es nicht sein. Versuchen Sie heute, das Leben zu leben und nicht später. Es wird nicht anders. Also wir haben sehr geringe Prozentzahlen von Menschen, die zu radikalen Veränderungen im Alter neigen oder zu diesen Veränderungen. Krisenphänomene sind durchaus solche Anlässe, aber es ist sehr viel häufiger, haben wir hier Kontinuitätsansätze. Dieses aktive Aging, das also von der WHO kommt, also dass es hier auch darum geht, gegen die Stigmatisierung als solches anzutreten. Nicht? Es geht um diese Bedeutung der Resilienz als solches für das Altern. Und die Theorie, die momentan in der Altersforschung, vor allem auch in der Medizin, die größte Bedeutung hat, die von Rowe und Kahn entwickelte Konzept des Successful Aging. Das sozusagen in der Vermeidung von Krankheiten, in der Maximierung des geistigen und körperlichen Funktionsniveaus und dem aktiven Engagement beruht. Wobei das gar nicht so leicht ist, das körperliche Funktionsniveau. Wie Sie vielleicht wissen, Sie sollten jeden Tag 10.000 Schritte gehen. Das mindert Ihr Demenzrisiko. Sie wissen ja auch, jeder Vierte bekommt Demenz. Sie können jetzt auszählen, wer das von Ihnen ist, der da sitzt. Also und was tun Sie? Sie gehen auch Treppen. Sie nutzen nicht den Panoramalift, aber suchen Sie einmal den Treppenhaus. Das ist hinter dem Hundeklo oder Hundeausspeisung. Dort finden Sie dann ein abgedunkeltes Treppenhaus. Also ich suche auf der ganzen Welt inzwischen Treppenhäuser. Ich fahre ja keinen Lift mehr, nie und nimmer mehr. Weil der Punkt ist, wir müssen diese Barrierefreiheit aus unserem Alltag herausnehmen. Und nur dann werden wir dieses Gehen wieder erzielen. Nur dann wird sich hier eine Veränderung im Lebensstil ergeben. Und nicht, dass ich da herinnen im Wellness bin und dann gehe draußen rennen. So wird es nichts werden. Es muss, der Alltag muss sozusagen diese Aufforderungen wieder haben, in denen diese Bewegung als solches möglich ist. Also, wir haben das Jahr des aktiven Alterns. Da haben wir dann ein Bild dazu gehabt, wo man gedacht hat, na, das wird aber nicht sehr lustig werden. Also wenn man den verzwickt schauenden alten Mann sieht, wird das nicht sehr was werden mit der Aktivität. Also Aktivität im Alter könnte so ausschauen, das ist typisch männlich. Das könnte bei Frauen, nicht? Also könnte das sein. Und das könnte auch so sein. Das ist schon etwas netter im Bild. Nicht? In der Zukunft wird wohl so sein. Also ich habe das in Südkorea gesehen beim Weltkongress für Gerontologie. Da hat Samsung inzwischen für Menschen in den Geriatriezentren Video-Walls eingerichtet. Da fahren die alten Menschen im Tageszentrum in der Video-Wall, je nachdem, wo sie hinfahren wollen. Ob sie hinausfahren wollen, ins Grüne, oder sie wollen an einen See entlang fahren sie da in der Video-Wall herum. Nicht? Also das Unternehmen ist der Roboter, der singt ihnen was dazu, das sollten sie sich anschauen. Ist übrigens im Gangnam-Viertel, also wo dieser Style herkommt. Dort finden Sie auch diese Einrichtungen in der Zwischenzeit. Das würde bei uns überhaupt nicht gehen. Ist aber dort, also auch bei hochaltrigen Menschen, sehr akzeptiert. Also aktives Altern hat etwas mit Mental Fitness, Stressbewältigung, Sozialkontakten, Ernährung, Bewegung zu tun. Da war auch noch ein wichtiger Punkt von Frau Kass, die Bindung. Die sozialen Beziehungen sind wirklich wichtig, das meine ich jetzt ernst. Und da ist auch, glaube ich, sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Wir müssen aufpassen, dass wir genügend Partner über das ganze Leben haben, mit denen wir eine Vertrauensbeziehung haben. Weil wenn Sie nur lange genug leben, ist der am Friedhof, bitte. Darum gibt es ja auch in England eigene Friedhof-Shuttles, wo Sie dann vom Gärtner einen Kaffee kriegen, weil Sie dort mit Ihren sozusagen Freunden und Angehörigen zusammen sind. Aber das ist ein bisschen dürftig für die Auseinandersetzung. Also, vor allem die Männer müssen aufpassen. Die verlieren ihre Beziehungen und dann stehen stehen Sie allein da und dann ist sozusagen oft eine sehr kritische Situation gegeben. Also passen Sie auf Ihre Partner, die mit denen Sie starke Bindungen haben, auf. Suchen Sie neue, auch in anderen Generationen. Das ist für die Lebensqualität im hohen Alter tatsächlich sehr relevant und sehr bedeutsam. Also, woher kommt es überhaupt, diese Aktivitätsgeschichte? Sie kommt aus der Zwillingsforschung, aus der Intelligenzforschung und auch aus der Individualisierung, der Heterogenisierung, die wir im Alter sehen. Schnell ein paar Bilder, die Zwillinge, ich habe Ihnen hier, das sind Zwillinge, 92 Jahre alt, und was Sie sehen, dass sie sehr verschieden sind. Die Forschung zeigt uns, dass selbst eineiige Zwillinge, wenn sie sehr alt werden, Lebenserwartungsunterschiede in der Größenordnung von 6 Jahren haben. Das heißt, würden wir genetisch determiniert sein, dann gäbe es nicht diese Unterschiede im Lebensalter. Also nehmen Sie mit, der Lebensstil beeinflusst Ihr Altern. Der Lebensstil entscheidet sehr, sehr entscheidend darüber, wie Sie Ihr Leben leben. Und es sind nicht nur Ihre Gene, es spielt schon eine Rolle, wie alt Ihre Großmutter geworden ist. Ohne Zweifel, aber nicht nur. Wir haben sehr viel Gestaltungspotenzial. Also, ich gehe da drüber. Das Zweite ist, sozusagen, das Lernen im Alter ist möglich. Da bin ich ein bisschen in der Psychologie. Die zeigt uns, dass wir, also bei manchen Dingen schaut es nicht so gut aus. Also wenn Sie diese Wahrnehmungsgeschwindigkeit anschauen, da sind Sie ja mit 25 schon dahin. Also die kognitive Leistungsfähigkeit ist in manchen Bereichen leider schon sehr früh im Lebenslauf. Und das sind Lebenslaufstudien, es sind keine Querschnittstudien. Die sind schon sehr früh im Lebenslauf sozusagen in einer Veränderung begriffen. Aber den wichtigen Gedanken, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, das Trainieren zu Veränderungen und zu Verbesserungen führt. Sie haben diese Situation nur dann, wenn Sie nichts tun. Und vor allem im höheren Alter ist dann diese Veränderung auch im induktiven Schließen und so weiter sehr viel deutlicher in einer Veränderung begriffen. Aber es ist immer eine Möglichkeit sozusagen des Eingriffes. So, jetzt zeige ich Ihnen die Heterogenität des Alters anhand dessen, was wir heute im Bereich des Wohnens anbieten. Und zwar ich zeige Ihnen die ausgefallenen Beispiele. Ich habe gestern, wir haben mit Herrn Petzold am Abend gesprochen, schauen wir uns nicht den Mainstream an, schauen wir sozusagen uns die Ränder an. Also ich zeige Ihnen die Retirement Communities, da leben 50.000 Menschen auf einem Fleck. Und es dürfen nur 55 plus Menschen dort hinein, andere Menschen dürfen dort gar nicht hinein. Und sie haben dort sozusagen eine sehr starke Aktivitätsorientierung. Da gibt es auf YouTube Videos, also wenn Sie da diese Frauen abfetzen sehen, da ist schon was drinnen. Also die tanzen auch immer. Der Partner weiß ich nicht, wie der dann ausschaut hinten auch. Also zweites Beispiel. In Europa haben wir nicht diese großen Retirement sozusagen Communities, wir haben Retirement Villages. Wir haben in Europa in der Zwischenzeit etwa 400 solcher Retirement Villages. Sie finden sie in England sehr stark ausgeprägt, auch in Skandinavien, wo alte, sozusagen noch nicht Pflegebedürftige hier zusammenwohnen. Sehr teure Wohnungen zum Teil, die hier eingerichtet sind und die unter sich bleiben wollen. Dritte Möglichkeit, ich war zu Ostern im Alzheimer-Demenzdorf in Hogewee nahe Amsterdam. Das sollten Sie sich bitte auf jeden Fall einmal anschauen, sollten Sie in Holland sein. Weil da sehen Sie, das ist momentan das Leuchtturmprojekt, das wir in der Pflege in Europa haben und sehr umstritten ist, äußerst umstritten ist. Hier leben 150 Alzheimer-Patienten in einem Dorf zusammen. Und das interessante Konzept ist, sie leben in 23 Hausgemeinschaften. Sie leben in 23 Hausgemeinschaften und jeder dieser Hausgemeinschaften hat einen eigenen Stil. Da gibt es dann den asiatischen Stil und vor der Hausgemeinschaft heraus finden Sie dann einen japanischen Brunnen, Bonsais, Buddha-Statuen oder Sie finden die Käsegruppe mit dem Edamer heraus und so weiter und so fort. Was wird versucht? Hier wird der Heterogenität der Menschen, der Lebensstildifferenzen stärker Rechnung zu tragen und nicht zu sagen, alle sind gleich, alle kriegen dasselbe sozusagen Angebot. Das finde ich in diesem Dorf zunächst einmal sehr interessant. Wo wir die größten Probleme haben, ist diese Impermeabilität zwischen drinnen und draußen. Natürlich ist hier ein Abschluss. Wir haben eine doppelte Glastür und da ist zwischen drinnen und draußen ist eine Abschottung. Also das ist schon ein Problem. Vierte Möglichkeit, Mehrgenerationenhäuser. Berate momentan eines im 16. Bezirk in Wien, das gebaut wird, das so mit Urban Gardening gebaut wird, wo wir auch versuchen, den Generationenaspekt in den Vordergrund zu schieben. Wir haben hier einige Modelle in Europa. Auch da sehen wir eine gewisse Nachfrage. Es ist eine kleine Gruppe. Oder die Senioren-WG, wie sie vom Samariterbund etwa entwickelt wurde. Auch ein Minderheitenprogramm, aber es gibt es. Was möchte ich Ihnen mit diesen 5 Beispielen zeigen? Das Alter ist vielgestaltig. Es gibt nicht den Alten oder das Alter und wir sind alt. Ich möchte Ihnen zeigen, dass vor allem auch Sie verschieden alt werden und nehmen Sie Ihr Recht in Anspruch. Und ich sage Ihnen, seien Sie rebellisch, das ganze Leben lang. Und dann wird sich sozusagen einiges auch an diesen Bildern ändern. Nicht? Das scheint mir notwendig zu sein. Kommt schon zu einem Schluss. Kritische Einschätzung. Die Aktivität hat gewisse Nachteile. Die Aktivität geht davon aus, dass wir alles kontrollieren können. Aber die Aktivität ist leider nicht nur von Ihnen selbst bestimmt, sondern auch von der Umwelt. Das heißt, das Empowerment, das wir uns eigentlich wünschen, braucht auch Umweltbedingungen, die das erlauben. Was hat es für einen Sinn, wenn ich Ihnen ein Fahrrad gebe und Sie können draußen vor der Tür nicht Fahrrad fahren, weil da lauter Straßen sind, die das nicht ermöglichen. Das heißt, ich muss auch Möglichkeitsräume haben, in denen diese Aktivität gelebt werden kann. Das heißt, es reicht nicht aus. Darum sage ich ja, dieses Treppenhaus, da gehen Sie im Finstern. Wie soll das bitte ein alter Mensch tun? Also der stolpert da ewig und immer, der wird es nicht nutzen können. Wäre auch furchtbar, wenn er das tun würde. Ich würde verlangen von Falkensteiner, wenn schon ein Thermen- und ein Wellnesshotel ist, dann verlange ich ein beleuchtetes Stiegenhaus. Punkt. Also sozusagen, mich ärgern solche Dinge, weil sie den Menschen sozusagen hier, weil sie das alles nur halb überlegt ist, nicht was wir eigentlich hier tun, wenn wir hier bestimmte Angebote machen als solches. Also, soweit. Geht da drüber hinweg, kommt schon zum Schluss. Ich möchte das Konzept der Selbstbestimmung hier herausheben in diesem rebellischen Verhalten. Das ist etwas, was mir ein Anliegen ist, sozusagen diese Sinnüberzeugungen, die sind also selbstbestimmt allein reicht auch noch nicht. Damit ich selbstbestimmt handeln kann, brauche ich Sinn, brauche ich Bedeutung, braucht es Sinnüberzeugungen. Und wir sind noch nicht so weit. Wir wissen leider noch immer nicht genau, warum wir alt werden. Wir wissen eigentlich noch immer nicht genau, was wir mit 100 tun. Wir wissen ein bisschen was eine Großmutter zu tun hat. Gott sei Dank, sonst wären wir überhaupt völlig aufgeschmissen. Aber wir haben große Schwierigkeiten. Was ist denn das mit einem 90, 95, 100-Jährigen? Wo ist denn die gesellschaftliche Rolle, die Aufgabe? Das müssen wir stärker bestimmen. Den Sinn müssen wir erst schaffen. Warum? Weil es völlig neu ist. Das hat es bis vor 50 Jahren in dieser Massenhaftigkeit nicht gegeben. Das ist eine ganz neue gesellschaftliche Erscheinung. Was Sie machen können, wenn Sie alt werden wollen, Sie können Rotwein trinken. Nicht? Resveratrol ist ein Hilfsmittel, sozusagen ist auch gut bei Demenz. Es gibt leider eine ganz neue Studie aus Italien zu der Lambrusco-Region, wo sozusagen vom Massachusetts Institute herausgefunden haben, es bringt ja da nichts. Ich glaube es nicht. Es gibt nämlich eine Reihe von Studien, die aus Frankreich kommen, die eigentlich sehr erfolgreich dieses Resveratrol sehen. Und ich habe das in Göttelsbrunn in Niederösterreich, da gibt es eine Weinakademie, die haben das nachvollzogen. Die sagen, ja, da gibt es Effekte. Also schauen wir mal, wie das in der Folge ausgehen wird. Kommen ganz zum Schluss. 110 könnten Sie so werden, also das wäre sozusagen für einen Mann eine sehr ungewöhnliche Situation. Sie könnten aber auch so 110 werden. Bedanke mich sehr für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen ein gutes Alter.
Dankeschön, Professor Kolland, für diesen sehr kurzweiligen und engagierten Vortrag. Sie haben es zwar an keiner einzigen Stelle gesagt, wenn ich mich recht erinnere, aber im ganzen Vortrag ist rübergekommen, eine der wesentlichsten Strategien zum aktiven Altern ist Humor.
Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Also danke, ja. Das ist auch meine Absicht dabei. Ja. Sie wissen ja, was Sigmund Freud gesagt hat. Ja, nehmen Sie das mit, habe ja doch was für die Psychologie, immer was bei der Hand. Sigmund Freud hat ja gesagt, der Humor ist die größte kognitive Distanzierungsleistung des Homo sapiens. Nehmen Sie das mit. Das ist die größte kognitive Distanzierungsleistung des Homo sapiens.
Gibt es Diskussionsbeiträge oder Fragen? Ja, Engelbert, bitte.
Ich hätte eine Frage bezüglich jetzt da ganz ernsthaft eigentlich über diese Telomerverlängerung. Über diese Telomerverlängerung. Es hat ja so eine Studie jetzt gegeben bei den Mäusen, wo man sozusagen auch die Mäuse länger leben hat lassen, indem man die Telomere verlängert hat. Das ist aber bei Menschen leider nicht möglich, weil mit jeder Zellteilung werden es kürzer und damit auch das Leben kürzer. Ne? Oder die Zellteilung. Gibt es da jetzt wirklich an?
Also die Telomerforschung ist sozusagen an einem gewissen Höhepunkt angekommen, wird momentan eher wieder zurückgestellt. Das ist ja jetzt nicht mein Fach, das ist ja die Biogerontologie. Aber sozusagen als multidisziplinärer oder interdisziplinärer Gerontologe hat man das zu wissen. Also die Telomerforschung, dafür hat es ja auch den Nobelpreis gegeben vor 3 Jahren. Da steckt schon etwas drinnen. Also es ist, da sind schon sozusagen auch Interventionen möglich als solches. Die müssten dann halt auf der genetischen Ebene sein. Die können Sie nicht jetzt unmittelbar durch Lebensstilveränderungen. Aber momentan ist die theoretische Diskussion ist bei weitem nicht abgeschlossen. Also ich habe den Eindruck, auch mit der Entschlüsselung des Genoms sind wir in Bezug auf die Erklärung, warum wir altern und was die Ursachen für das Alter sind, nicht wirklich weiter. Also wir befassen uns mit dem oxidativen Stress, wir befassen uns mit einer Reihe von biologischen Veränderungen. Aber Heiflick hat gesagt, wir wissen es nicht, was der Alternsprozess ist, deshalb ist auch Anti-Aging ein Blödsinn. Nicht solange wir nicht wissen, was Altern ist, wozu mache ich denn Anti-Aging? Also das ist ja nur, ich schieße halt mit irgendeiner Schrotflinte irgendwo hin. Es kann schon sein, dass irgendwo eine Wirkung ist. Danke. Ja, aber also die Telomerforschung steht momentan. Also da ist die Weiterentwicklung etwas abgeschlossen. Da ist man nicht als solches tatsächlich weitergekommen. Dass man sieht man doch auch andere Prozesse. Und es sind nicht nur, nicht wie es so schön heißt, der Schuhbandel franzt aus. Nicht? Also nicht nur das ausfranzende Schuhbandel führt zum Altern, also, sondern auch noch andere Aspekte.
Ja, noch Wortmeldungen? Ja, bitte.
Ja.
In dieser Holland-Kommune.
Ja.
Feststellt, dass die weniger Krebs haben.
Wäre eine interessante Frage. Also ich habe das in der Geriatrie so in dieser Form noch nie diskutiert gehört. Hier in der Geriatrie diskutieren wir immer nur Multimorbidität und dass sie eine Vielzahl von Erkrankungen haben, dass eher es die Dinge zusammenkommen und nicht Dinge sich gegenseitig ausschließen. Wäre durchaus eine interessante Frage, ob diese beiden Dinge in irgendeinem positiven oder negativen Zusammenhang stehen. Nicht, dass ob maligne Neubildungen etwas mit Demenz oder Nicht-Demenz zu tun haben. Demenz hat ja auch sehr viel mit Lebensstil zu tun. Also ich würde zunächst einmal, wenn Krebs etwas mit Lebensstil zu tun haben sollte, und dann würde ich ja eher positive Zusammenhänge sehen. Wenn es etwas Genetisches ist, können das schon 2 verschiedene Dinge sein. Wir wissen ja in der Demenz auch nichts. Also die wissen wir so wenig wie nichts. Also das ist ein offenes Tor, da waren wir schon ein bisschen weiter, aber das ist momentan wieder völlig zu. Also wir können es verzögern, wir können es beeinflussen. Sie, die Sie hier sitzen und höher gebildet sind, Sie werden ja später Demenz bekommen, aber Sie kriegen sie auch. Also das ist sozusagen der Unterschied. Nicht? Wenn Sie sozusagen weniger gebildet sind, das wissen wir auch, kriegen Sie früher und länger Demenz. Sie haben es halt kürzer, aber kriegen Sie es auch. Also das ist Sie können es auch Nicht? Lesen Sie diese schöne Studie von Snowden, nicht von dem Snowden, sondern von anderen Snowden. Diese wunderschöne Klösterstudie, nicht? Der hat ja die Gehirne geschenkt bekommen in Pittsburgh von dem Kloster und der hat alle aufgeschnitten. Und da hat er ja sehr schön herausgefunden, dass hier Schwestern dabei waren, die sozusagen als solches keine Demenz gezeigt haben, keine Demenzphänomene gezeigt haben, aber hirnorganisch diese Plaques aufgewiesen haben. Das heißt, die konnten durch einen bestimmten Lebensstil, durch eine bestimmte Form der Beschäftigung, der Selbstauseinandersetzung, diese hirnorganische Manifestation hintanhalten. Und es gibt eine Reihe von weiteren Studien, die das doch zu bestätigen scheint. Also das ist so die Beeinflussung, die wir haben. Aber jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, die kann ich leider nicht beantworten.
Ja, letzte Frage.
Na, ich schätze zum Beispiel schon sehr diese barrierefreie Dusche. Also das ist so mein erstes, wenn ich wohin fahre zu einer Tagung, nicht, und sage, Sie haben eine Badewanne, da muss etwas geschehen. Die Badewanne ist bitte tun Sie mit 50, wenn Sie 50 wären, Sie sind alle noch weit weg, tun Sie die Badewanne weg. Das ist das Erste, was herausgehört. Sie ist nicht alternsgerecht. Ich gebe Ihnen noch einen wichtigen Rat mit. Altern tun sie nicht, sie tun schon von selbst altern, aber altern müssen sie lernen. Altern ist ein Lernprozess und wenn sie diesen Lernprozess nicht in Gang setzen, dann wird ihnen das auf den Kopf fallen. So eine letzte Geschichte aus meiner persönlichen Umgebung. Meine 94-jährige Nachbarin, wir wohnen in einem Altbau, da hat man so ein Guckloch, nicht, bei dem man hinausschaut, nicht? Und was Sie einmal mitnehmen sollen, wenn Sie älter werden, werden Sie kleiner. Circa 6 Zentimeter werden die Bandscheiben gedrückt und Sie werden kleiner. Wozu führt das? Die kann nicht mehr hinausschauen bei dem Guckloch. Sie können sich schon vorstellen, da wurde der Schemel hingebracht und sie hat ihren Oberschenkelhalsbruch gehabt. Und erst dann hat sie das Guckloch nach unten richten lassen. Es wäre gescheiter gewesen, sie hätte das schon früher gemacht. Allerletzte Geschichte für Sie zum Mittagessen. Meine 95-jährige Apothekerin, so auf die Frage, wie sind Sie so alt geworden? Sagt diese 95-jährige Apothekerin, ich habe jeden Tag den Leuten zugeschaut, was für Medikamente sie kaufen und die nehmen nicht diese Medikamente.
Neben den vielen humoristischen Momenten haben Sie uns doch sehr viel zum Mitnehmen gegeben. Vielen Dank noch einmal. Ich darf die erste Sitzung schließen. Es geht weiter um 13:30 Uhr mit der Nachmittagssitzung.